irgendwas sagen, ein Gebet sprechen. Es kommt nicht darauf an, was du sagst, sondern darauf, was du tust. Bagdad. Das Wichtigste, was Luca Terracini als Auslandskorrespondent gelernt hatte, war, eine Geschichte aus dem Blickwinkel eines anderen zu erzählen. Es gab natürlich noch anderes, wovon das meiste mit dem Überleben in einem Kriegsgebiet zu tun hatte. Verabrede dich mit keinem, dem du nicht absolut vertraust. Verlasse nie das Haus, ohne dich zu vergewissern, dass draußen keine verdächtigen Fahrzeuge herumstehen. Gehe nicht davon aus, dass ein Ort, der gestern sicher war, heute auch noch sicher ist. Der erste Gebetsruf ertönt. Sonnenaufgang. Er streift sein T-Shirt ab, schöpft mit einer Kelle Wasser aus einem Eimer und gießt es sich über den Kopf. Tropfen rinnen aus seinem kurzen dunklen Bart über seine Brust bis runter zu den Genitalien. Er trocknet seine Haare und zieht ein dünnes Baumwollhemd an, schlicht und billig. Er kleidet sich wie ein Iraker und versucht auch so zu klingen. In seinem Büro zieht er das Handy von dem Aufladekabel, nimmt seine Kameraausrüstung, öffnet die Wohnungstür, wirft einen Kontrollblick in den Flur und nimmt dann die Hintertreppe. Er blickt durch die mit Klebeband geflickten Fenster. Die Sicht auf die Straße ist durch 5 Meter hohe Betonschutzmauern verdeckt. An den beiden nächstgelegenen Straßenkreuzungen sind Kontrollpunkte eingerichtet, die die Illusion von Sicherheit vermitteln. Die meisten seiner Kollegen residieren in sicheren Hotelanlagen oder in der internationalen Zone, der ehemaligen grünen Zone, und suchen Sicherheit in der Menge, was ebenfalls eine Illusion ist. Die Bombenanschläge von vor einem Monat waren eine Begrüßungslektion gewesen. Die erste Explosion hatte das Sheraton Ishtar getroffen, die Betonschutzmauern umgeblasen und einen 5 Meter tiefen und 10 Meter breiten Krater hinterlassen. 3 Minuten später ging eine Bombe in der Nähe des Babylon-Hotels hoch. Noch einmal 6 Minuten später riss eine weitere Bombe die Fassade des Alhambra-Hotels ein. Alltag in Bagdad. Eine SMS auf Lukas Handy. 30 Sekunden, Vorderseite. Kurz darauf hält ein verbeulter Skoda 130 vor dem Wohnblock, am Steuer ein junger Mann. Direkt hinter ihm bremst ein zweiter Wagen, ein Toyota Hilux, das Verfolgungsfahrzeug. Luca rennt gebückt aus dem Haus. In dem Moment, in dem die Wagentür zuschlägt, tritt Jamal schon aufs Gaspedal und umkurvt schleudernd die Betonbarrikaden. Der Hilux ist direkt hinter ihnen, bereit, im Fall einer Attacke einzugreifen. Der Skoda ist ein Bagdad-Klassiker. Die Windschutzscheibe ist völlig zerkratzt. Auf dem Armaturenbrett klebt ein Stück alter Teppich und verblasste Bilder von Schia-Märtyrern. Unter der Kühlerhaube verbirgt sich der 8-Zylinder-Motor eines Chrysler 340 und die Türen sind von innen mit Eisenplatten verschweißt. Panzerung nach irakischer Art. Jamal fährt, als wäre er in Le Mans am Start und kleidet sich wie ein schwuler Cowboy mit karierten Hemden und Western-Jeans. Vor der Invasion war er Medizinstudent. Doch in dem folgenden Chaos wurden die Computer der Universität gestohlen und die Akten durch ein Feuer zerstört. Jamals Cousin Abu fährt den Hilux. Er ist schon etwas älter und sieht aus wie ein Rambock, mit einer Pistole unterm Hemd und einer abgesägten Schrotflinte im Schoß. »Es hat wieder einen Überfall gegeben«, sagt Jamal. »Wann?« »In der Nacht. Sie haben die Bank angezündet.« »Wo?« »In Karada.« »Ich will dorthin.« »Was ist mit der Pressekonferenz?« Die haben bestimmt noch immer keine Regierung gebildet. Jamal zieht ein Kaugummi aus der Tasche, schaltet das Radio ein und trommelt den Rhythmus auf dem Lenkrad mit, als ein heimischer Popsong ertönt. Er und Luca sind im Laufe der Jahre Freunde geworden. Doch diese Freundschaft hat Grenzen. Luca war noch nie bei Jamal zu Hause und hat auch nie seine Frau und seine beiden kleinen Söhne getroffen. Es gibt Leute, die nicht wissen dürfen, dass Jamal und Abu für einen amerikanischen Journalisten arbeiten. Eine schwarze Rauchwolke steigt in den weißen Himmel vor ihnen. Normalerweise ist Karada eine sichere Oase mit Straßenhändlern und vereinzeltem üppigem Grün. Jetzt haben Polizei und Feuerwehr eine Kreuzung abgeriegelt und Schläuche winden sich zuckend über den Asphalt wie schwarze Pythons. Einige sind so abgenutzt und porös, dass sie das Pflaster statt das rauchende Gebäude besprühen. Die Zweigstelle Sewiya der Al-Rafidain Bank ist völlig ausgebrannt. Die Fenster sind mit dunklem Ruß umrandet, der wie Tränen einer Schönheitskönigin an den blassen Mauern hinunterrinnt. Jamal parkt den Skoda und Luca nimmt seine Kamera aus dem Rucksack. »Wie viele sind das jetzt?« »6 in den letzten 2 Monaten. Und in diesem Jahr? 18.«